Ich freue mich sehr, dass ich mit euch diese Zeit hier verbringen darf. Jeder von uns sieht ja sein Leben auf seine ganz eigene Weise. Jeder sieht dieses Leben aus seiner eigenen Perspektive. Und so wie es dir heute geht, ob gut oder schlecht, ob frustriert oder ganz okay, es hängt damit zusammen, welche Perspektive du auf dein Leben hast. Ich möchte mit euch ein Wort aus der Bibel anschauen und ich lese euch das als erstes vor. Das steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 6 bis 18. Da steht: Der Gott, der einst dem Licht befahl, aus der Finsternis aufzuleuchten, der hat das Licht auch in unserem Herzen erstrahlen und uns die Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht von Jesus Christus erkennen lassen. Doch diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich in unseren schwachen Körpern. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nie im Stich. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Durch das Leiden erfahren wir am eigenen Leib ständig den Tod von Christus, damit auch sein Leben an unserem Körper sichtbar wird. Es ist wahr, weil wir Jesus dienen, leben wir in ständiger Todesgefahr, damit sein Leben an unserem sterblichen Körper sichtbar wird. So leben wir im Angesicht des Todes und das hat euch das Leben gebracht. Dennoch hören wir nicht auf zu predigen, weil wir denselben Glauben haben wie der Psalmist, der sagte: Ich glaube an Gott. Deshalb rede ich. Wir wissen, dass derselbe Gott, der Jesus unseren Herrn auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken wird und uns zusammen mit euch vor sich hintreten lassen wird. Das alles ist zu eurem Besten. Und wenn Gottes Gnade immer mehr Menschen zu Christus führt, wird auch der Chor derer, die ihm danken, immer lauter und Gott wird immer mehr Ehre erwiesen. Deshalb geben wir nie auf. Unser Körper mag sterben, doch unser Geist wird jeden Tag erneuert. Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer, doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Wenn ich am Anfang einer Wanderung stehe, dann schaue ich den Berg hoch und schon beim ersten Anblick des Berges frage ich mich, wieso tust du dir das an? Schon beim ersten Anblick oder bei den ersten hunderten Metern brennen mir die Waden. Ich weiß nicht, warum das bei mir so ist. Es ist halt so. Ich habe euch ein Bild dabei, das ist vom Säuling in Füssen, das ist der Hausberg da in Füssen. Und so habe ich den gesehen, als wir da hingefahren sind. Und ich hatte keine Lust, wirklich da hochzugehen. Also schon ein bisschen, aber ich war da zu einer Fortbildung und meine Kollegen, die haben gesagt, ja, geht ruhig mal auf den Berg. Ja, wir machen Mittagsschlaf. Jetzt ging also nur bis mittags, es ging dann erst abends weiter. Und dann sagten sie noch, ja, und wir essen jetzt auch Kuchen, wenn wir dann den Mittagsschlaf gemacht haben. Und was ganz schlimm war, an diesem Abend gab es Gänsekeule mit Klößen und Rotkohl, eins meiner Lieblingsessen. Und ich wusste, ich werde das verpassen, weil das zeitmäßig nicht ganz so hinkommt mit diesem Berg. Und als ich so diesen Berg gesehen habe, waren wir nicht direkt auf dem Weg zum Berg, sondern wir sind erstmal nach Füssen reingefahren, weil wir mussten noch Blasenpflaster kaufen. Wir wussten, wir werden uns Blasen laufen. Also alles Gründe zu sagen, ach, warum tust du dir das an? In solchen Momenten habe ich mir angewöhnt, in meinem Kopf eine andere Perspektive einzunehmen. Ich stelle mir vor, wie ich auf dem Gipfel dieses Berges stehe und ins Tal schaue, wie ich den Panoramablick dann genieße. Und ich habe euch natürlich ein Bild auch davon noch dabei. Ihr seht da den Blick auf die österreichische Seite. Da haben wir uns dann nach gefühlter Rekordzeit, wie wir da hochgeflitzt sind, hingesetzt, haben unser Brot mit den Vögeln geteilt und alles war gut. Und wenn ich mir das halt in meinem Kopf vorstelle, wie es da oben sein könnte, dann beiße ich mich doch durch. Dann dann gehe ich es doch an und kraxel dort hoch. Ich möchte mit euch aus drei Perspektiven auf euer Leben schauen. Die erste: Was machst du äußerlich für einen Eindruck? Wie wirkst du auf andere? Wie würdest du das beschreiben? Mit welchen Worten? Cool oder nice oder witzig oder stark, durchsetzungsfähig oder beliebt, erfolgreich, begehrt, angesehen? Was denken andere Leute von dir? Bist du zufrieden mit dem, was sie von dir denken? Oder auch mit dem, was sie so von dir halten? Wie sie dich finden? Bist du zufrieden mit dem, was du schaffst? Die Christen in Korinth, die wollten gerne einen Superchristen als Gemeindeleiter. Die hatten aber leider nur Paulus. Klar, der hatte ihnen überhaupt erst mal von Jesus erzählt und der hatte die Gemeinde gegründet. Und der redete auch ständig von Gottes Herrlichkeit, vom unfassbaren Glanz, von Gottes Macht und seiner Größe. Aber selber wirkte Paulus eher äußerlich arm, unansehnlich und von vielen geächteten Verfolgten. Seine Redebegabung, die war jetzt auch nicht so gut. Die Korinther, die hatten in der Zwischenzeit sicherlich ein paar charismatische Superprediger gehört. Und dann sagt an einer Stelle mal dem Paulus, ja, ja, wenn du in der Ferne bist, wenn du uns Briefe schreibst, da ziehst du ordentlich vom Leder. Aber wenn du dann vor uns stehst, dann ist nicht so viel los. Und der Paulus, der gibt denen recht. Der vergleicht sich mit einem Tonkrug. Und Ton, das bedeutete zur damaligen Zeit so viel wie billig, zerbrechlich, ersetzbar, zweckmäßig, unbedeutend. So bin ich rein äußerlich, sagte der Paulus. Ich bin zerbrechlich, ich bin ersetzbar, unbedeutend, ich bin billig. Ich weiß, ich kann äußerlich nicht mithalten mit dem, was gerade angesagt ist. Vielleicht auch nicht mit dem mithalten, wonach eure Ohren jucken gerade. Aber das ist nicht schlimm. Dann sieht es wenigstens nicht so aus, als wenn ich irgendetwas Großes aus eigener Kraft machen könnte. Und jetzt ein Zitat, was ich eben vorgelesen habe. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Die Frage ist nicht, was andere dir zutrauen. Die Frage ist nur, welche Kraft lebt in dir. Die Frage ist nicht, was du alles schon geschafft hast. Die Frage ist nur, welche Kraft lebt in dir. Die Frage ist auch nicht, was hast du alles schon verrissen, in den Sand gesetzt? Womit hast du alles schon andere enttäuscht? Die Frage ist nur, welche Kraft lebt in dir. Die Frage ist auch nicht, wie hip sind unsere Gemeinden, wie professionell ist unsere Musik. Die Frage ist nur, welche Kraft lebt in eurer Gemeinde. Versteht mich nicht falsch, ich mag hippe Gemeinden, ich mag gute Musik, ich bin selber Musiker und wir geben uns in unserer Gemeinde auch Mühe, dass das alles wirklich mit Exzellenz geschieht. Aber die Frage ist nicht, wie das nach außen wirkt. Die Frage ist nicht, womit etwas mithalten kann. Die Frage ist nur, welche Kraft lebt in dir. In Kolosser 3, Vers 11 sagt der Paulus, es kommt in allem nur auf Christus an und darauf, dass er in euch lebt. Der Gideon, von dem der Bibel berichtet wurde, der hatte von Gott den Auftrag bekommen, die Armee von Israel im Krieg gegen die Übermacht der Midianiter anzuführen. 32.000 Soldaten hatte er zusammengebracht, nicht schlecht, war weitaus weniger als das Heer, das ihm gegenüberstand. Und dann sagte Gott zu ihm, du hast zu viele Leute bei dir. Wenn ich dir so den Sieg über Midian gebe, dann könnten sich die Israeliten vor mir damit brüsten, dass sie sich aus eigener Kraft gerettet hätten. Und zweimal musste Gott dem Gideon reinreden, bis schließlich noch 300 Soldaten vor ihm standen. Das erste Mal durften alle gehen, die Angst hatten, und da ging schon mal 22.000 nach Hause zur Mutti oder zur Frau oder zu den Kindern. Ich wäre wahrscheinlich auch gleich gerannt. Und von den restlichen 10.000 gab es nochmal ein kleines Casting, haben es dann halt 300 geschafft. Und Gott nahm diesen 300 verbliebenen Soldaten jede Möglichkeit, ein Schwert in der Hand zu halten. In der einen Hand trugen sie einen Krug aus Ton mit einer Fackel drin und in der anderen Hand trugen sie eine Posaune. Das war Gottes Kampfstrategie gegen diese Übermacht der Midianiter. Ein kleiner Posaunenchor beim Fackelumzug. Jetzt habe ich eine Frage. Fällt dir etwas auf? Ein billiger Krug aus Ton mit einer Fackel drin. Das ist dein Leben. Wie ein billiger Tonkrug. Aber in dem brennt ein gewaltiges Licht. Aus dem bricht eine gewaltige Kraft hervor. Das ist Gottes Zusage an dich, wenn du mit Jesus lebst. Ich weiß nicht, was dich an deinem eigenen Leben beeindruckt oder nervt, was dich stolz macht oder was dich schämen lässt. Klar, ich wäre auch gerne noch ein besserer Ehemann, besserer Vater, besserer Freund, ein besserer Pastor. Wenn ich versage oder meine Mittelmäßigkeit, es nervt mich manchmal, dass ich so ein billiger, zerbrechlicher Krug aus Ton bin. Aber weißt du, das ist keine Ausrede, das ist mein Trost. Gott scheitert nicht an meinen äußerlichen Unzulänglichkeiten. Gott scheitert nicht daran, wie ich mal wieder es nicht über mein Mittelmaß hinaus geschafft habe. Denn in diesem zerbrechlichen Krug namens Frank, da brennt eine gewaltige Fackel. Und nochmal, das soll keine Ausrede sein. Ich gebe Gott mein Bestes. Gerne. Und da, wo es daneben ging, geht es halt wieder von vorne los. Und wenn ich am Tag 3-mal neu starten muss. Aber in diesem zerbrechlichen Krug brennt eine gewaltige Fackel. Es steckt eine unfassbare Kraft drin. Nicht meine Kraft, nicht meine Helligkeit, sondern da steckt Jesus drin. So wie es dir heute geht, gut oder schlecht, frustriert oder zuversichtlich, abgeschlagen oder an Jesus dran, an deiner Vision dran, an deiner Berufung dran, das hängt direkt damit zusammen, welche Perspektive du auf dein Leben hast. Schaust du auf diesen billigen, zerbrechlichen Krug aus Ton oder schaust du auf die Fackel in diesem Tonkrug? Man kann natürlich auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Bildest du dir ein, was für ein prachtvolles Meißner Porzellan du in Gottes Glasvitrine bist, oder vertraust du auf diese überschwängliche Kraft Gottes in dir? Das ist die erste Perspektive gewesen. Was machst du äußerlich für einen Eindruck? Eine zweite Perspektive. Wie schaust du auf deine Lebensumstände? Stell Paulus die Frage, wie es ihm geht. Er würde dir folgende Antwort geben. Ich lese es nochmal vor. Von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nicht im Stich. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Paulus sagt damit, ich muss zugeben, dieses Leben, das ist ziemlich hart. Und ich sehe manchmal keinen Ausweg. Und ich bin so dankbar, dass Paulus das sagt. Weil ich kenne das aus meinem Leben auch. Manchmal sitze ich da wie ein kleiner Junge, der die große Welt einfach nicht mehr versteht. Manchmal erzählen Leute mir ihre Lebensgeschichte und ich weiß, die reden mit mir eigentlich, um eine Antwort zu bekommen, die sie weiterbringt. Und ich weiß nichts dazu zu sagen. Weißt du, vielleicht auch Christen sind, alles, was ich sagen könnte, haben sie auch schon gesagt. Jeden Bibelvers, den ich ihnen zusprechen könnte, haben sie auch schon gesagt. Und ich denke, ja, ich sehe auch keinen Ausweg. Wie oft kann ich dann nur mit Leuten beten? Was heißt nur? Das ist es, dass ich sage, du, aber wir können beten miteinander. Ich weiß nicht, was vielleicht gerade eine Situation ist in deinem Leben, in deinem Umfeld, wo du sagst, ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. In einer Beziehung oder auf Arbeit oder in deinem Umfeld, was auch immer. Eine Herausforderung in deinem Leben. Weißt du, wir sind so sehr daran gewöhnt, dass wir heute auf jede Frage irgendwie eine schnelle Antwort kriegen. Gib bei Google deine Frage ein, hat irgendwas dazu zu sagen. Paulus stand oft da und der hatte keine Antwort. Okay, da hat er auch kein Google gehabt, aber der hatte keinen Ausweg. Du wirst in deinem Leben mit Jesus noch oft ratlos dastehen. Und das ist nicht schlimm. Du wirst noch oft dastehen und keinen Ausweg sehen. Du wirst noch oft dastehen, keine Lösung haben. Aber das ist nicht schlimm. Schadrach, Meschach und Abednego hatten keine Lösung, wie sie der Todesstrafe durch den Feuerofen entgehen sollten. Der König war bockig, weil sie seine goldene Statue nicht angebetet hatten. Falls du die Begebenheit aus der Bibel nicht kennst, da hat ein König sich eine Riesenstatue anfertigen lassen von sich selbst in einer riesigen Ebene. Und er war tierisch hoch und da hat er Tausende und Abertausende Leute eingeladen, Politiker und aus seinem Volk, hohe Beamte. Und dann war eine große Band am Start und die hat mächtig Musik gemacht. Und die Anweisung war, wenn die Band aufhört zu spielen, dann müssen sich alle niederwerfen vor dieser Statue. Und dann hat die Band aufgehört. Alle haben sich niedergeworfen. Nur drei Leute standen. Das war dann natürlich nicht zu übersehen. Und die drei Leute waren eben Schadrach, Meschach, Abednego. Und dann kam es zur Begegnung mit dem König, der natürlich stinkesauer war. Und das war ihre Antwort an den König. Sie sagten, o Nebukadnezar, wir wollen uns gar nicht vor dir rechtfertigen. Wenn der Gott, dem wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand. O König, wird er uns dann retten. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, o König, es mit Sicherheit wissen. Wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue, die du hast aufstellen lassen, niemals anbeten. Die hatten keine Lösung, wie sie überleben können. Die waren ratlos, aber was mich begeistert, die waren nicht kopflos. Nur weil du Christ bist, weißt du nicht alles besser. Nur weil du Christ bist, heißt das nicht, dass du niemals ratlos dastehen wirst. Aber weil du Christ bist, musst du nie verzweifeln. Denn da stand plötzlich noch einer neben ihnen im Feuer. Da war noch einer im Feuer. Ich liebe das Lied von Hillsong United. Das heißt, there was another in the fire standing next to me. There is another in the water holding back the sea. Also da ist noch ein anderer im Feuer, der neben mir steht. Da steht noch einer mit in den Fluten, der diese brechenden Wellen zurückhält. Und das Lied geht dann so weiter, dass es heißt, und es hing auch noch ein anderer für mich am Kreuz. Es hing ein anderer für mich am Kreuz. In meiner Jugendzeit habe ich Boxen verfolgt. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, vielleicht 25 Jahre. Henry Maske war damals so das Idol. Und dann, als er abgegangen ist von der großen Bühne, kam die Klitschko-Prügel. Ich muss gestehen, ich bin beim Boxen heute völlig raus. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch einen deutschen Boxer haben, der gut boxt. Aber ich weiß noch, damals, es war immer so und ist auch heute noch so, wer als erstes auf die Bretter geht und bis 10 ausgezählt wird, der hat halt verloren. Und der Paulus sagt, ja, ich werde niedergeworfen. Ich gehe auf die Bretter. Ja, das gehört auch zum Leben als Christ dazu. Ich kriege Treffer ab. Es tut weh. Ich verliere den Halt. Ich kann mich nicht mehr auf den Beinen halten. Ich liege im Dreck. Aber spätestens bei 9 stehe ich wieder. Ich bin niedergeworfen, aber ich bin nicht vernichtet. Denn da steht noch einer mit mir im Ring. Und der hebt mich auf. So wie es dir heute geht, auch in deiner Gemeinde, in deinem Dienst für Jesus, sei es im Kindergottesdienst oder in der Jungschau, wo du mitarbeitest, oder bei den Pfadfindern oder in der Musik oder in der Gemeindeleitung oder ob du als Missionar unterwegs bist. Und wo du Schläge abbekommst, wo du frustriert bist, wo du dich vielleicht manchmal fragst, wieso mache ich das? So wie es dir heute geht, gut oder schlecht, hat direkt damit zu tun, welche Perspektive du auf dein Leben hast. Die erste Perspektive war, wie siehst du dich? Die zweite ist, wie siehst du auf deine Lebensumstände? Und die dritte ist jetzt folgende, wie viel Bedeutung gibst du deinen Sorgen und deinen Herausforderungen? Ich lese wieder von Paulus vor, der sagt, denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer, doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Vielleicht denkst du jetzt, Paulus, wenn du wüsstest, wo ich gerade durchgehe, wenn du wüsstest, welche Treffer ich hier abkriege in meinem Dienst für Jesus oder in meiner Familie oder Arbeit oder wo auch immer, dann würdest du sowas nicht sagen. Naja, Paulus hat auch so einiges durch. Seine Leid- und Sorgenliste, die liest sich beeindruckend. Ich lese dir vor, eben aus diesem Text, den ich vorhin vorgelesen habe. An ihr nochmal ein anderer, Entschuldigung. Das steht im 2. Korinther 11. Der sagt da, 5-mal haben die Juden mir 39 Hiebe verabreicht. Wenn du dich fragst, warum 39? Man sagte, 40 Hiebe sind tödlich. Und es wollte natürlich niemand daran schuld sein, dass jemand anders stirbt. Und deswegen haben sie gesagt, also 39, das kann man schon aushalten. Also wenn jemand bei 39 Hieben stirbt, dann ist er selber schuld. Erst 40 sind tödlich. 5-mal hat er das überlebt. Er schreibt weiter, 3-mal wurde ich ausgepeitscht. Das ist die Geschichte, wo vorne an der Peitsche noch Metallsplitter sind oder Steine oder Knochensplitter, dass schon beim ersten Peitschenhieb dir die Haut zerfetzt wird. 3-mal hat er Auspeitschung dieser Art überlebt. Kannst dir vorstellen, wie er aussah. 1-mal wurde ich gesteinigt, sagt er. Zu Tode gesteinigt. Ist auch interessant, steht in einem seiner Briefe, dann kam die Gemeinde, hat sich um ihn herumgestellt. Da wurde er zum Leben erweckt und dann ging es weiter mit der Mission. Ich habe 3 Schiffbrüche überlebt. 1-mal verbrachte ich eine ganze Nacht und einen Tag auf dem Meer treibend. Ich war unzählige Male in großer Gefahr, ob durch Flüsse oder durch Räuber, ob durch mein eigenes jüdisches Volk oder durch Nichtjuden, ob in Städten, in der Einöde oder auf stürmischer See oder durch Leute, die sich als Anhänger von Christus ausgaben, es aber nicht waren. Ich habe Erschöpfung und Schmerzen und schlaflose Nächte kennengelernt. Oft litt ich Hunger und Durst und habe gefastet. Oft habe ich vor Kälte gezittert und hatte nichts, um mich warm zu halten. Vielleicht denkst du jetzt, naja, Paulus, das klingt schon ziemlich schwer, was du da durchgemacht hast. Vermutlich würde Paulus jetzt sagen, naja, es ist wieder eine Frage deiner Perspektive. Es ist die Frage, worauf fixierst du dich? Leid, Sorgen, Schmerzen, Kummer hat ja die Angewohnheit, dass es deinen Fokus, deine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Paulus drehte sich um etwas anderes. Der Paulus wusste, es gibt nur 2 Möglichkeiten, wie dieser Tag heute endet. Entweder ich überlebe oder ich sterbe. Eine andere Möglichkeit hatte er nicht, eine andere haben wir ja an sich auch nicht. Und beide Möglichkeiten, wie der Tag für Paulus ausgeht, waren am Ende für Paulus okay. Er sagte, wir wissen, dass derselbe Gott, der Jesus, unseren Herrn, auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken wird und uns zusammen mit euch vor sich hin treten lassen wird. Paulus liebte beides. Er liebte dieses Leben. Er liebte es, Menschen von Jesus zu erzählen. Er liebte es, Gemeinden, die er gegründet hat, stark zu machen und zu begleiten, immer wieder zu besuchen. Aber er liebte auch diese Vorstellung, bei Jesus zu sein. Und hätte er die Wahl gehabt, er hätte nicht genau gewusst, was er jetzt lieber wählen soll. Er wusste aber, worauf er sich fixiert. Ich lese es nochmal vor. Der sagt, so sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern wir blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Der hatte den Himmel im Blick, die Ewigkeit, wenn er bei Jesus sein wird. Das hat die Sorgen nicht einfach weggenommen. Das hat auch nicht die Schmerzen weggenommen, die so eine Auspeitschung mit sich gebracht haben. Das hat auch die Probleme nicht weggenommen. Auch nicht die Ungewissheit, was der nächste Schritt sein könnte. Aber es hat dem Ganzen die Wucht genommen. Und es hat dem Schmerz die Möglichkeit genommen, dass der Schmerz dem Paulus den Weg vorgibt. Sondern Jesus sollte ihm den Weg vorgeben. Halt das mit dem Himmel. diese Perspektive Ewigkeit nicht für unwichtig oder für eine zukünftige Sache, die dir heute noch nichts zu bedeuten hat. Wenn du vielleicht jung bist, vielleicht 15, 16, 17 Jahre alt, ich weiß, es ist so weit weg für die meisten in der Regel noch, diese Ewigkeit der Himmel. Aber weißt du, ob du diese Perspektive Himmel hast oder nicht, es hat eine direkte Auswirkung darauf, wie es dir heute geht, gut oder schlecht. Wie du mit dem umgehst, was du jetzt erlebst, was du jetzt durchmachst. Wenn du jetzt fragst, was bitteschön soll ich ganz praktisch aus dem nehmen, was du hier erzählt hast, dann meine ganz einfache Antwort, impfe dir diese Sichtweisen auf dein Leben ein. Wie? Lies den Bibeltext nachher nochmal. Streich dir das an. 2. Korinther, Kapitel 4, Abvers 7. Erstens. Auch wenn dein Leben nur wie ein billiger, zerbrechlicher, unbedeutender Krug aus Ton dir manchmal vorkommt, da steckt eine Kraft drin, weil Jesus drin steckt. Und wenn diese Kraft, und mit dieser Kraft kannst du Jesus dienen, auch wenn du zerbrechlich bist. Wenn andere meinen, dass du einen Sprung in der Schüssel hast oder nicht ganz dicht bist. Zweitens, auch wenn du vom Leben erschüttert wirst, wenn Nöte dich bedrücken, wenn du von Leuten fertig gemacht wirst, das Feuer wird dich nicht verbrennen. Da steht noch ein anderer mit dir im Feuer. Du wirst nicht erdrückt und du wirst nicht verzweifeln. Jesus wird dich nicht im Stich lassen. Du wirst immer wieder aufstehen und am Ende wirst du auferstehen. Das Dritte, vergiss nicht, was vor dir liegt, nämlich diese Auferstehung. Ich wusste damals nicht, wie der Blick vom Säuling sein wird. Runter auf Füssen, auf dieses Schloss Neuschwanstein, auf die österreichische Seite oder wo auch immer hin. Ich wusste es nicht, aber ich habe es geahnt. Leute, ich weiß nicht, wie es im Himmel sein wird, aber das, was ich in der Bibel davon lese, das gibt mir eine Vorahnung. Und damals, ich habe mir das vorgestellt in Füssen, wie das sein könnte. Und da habe ich doch die Zähne zusammengebissen und mit brennenden Waden habe ich mich da hochgeschleppt und habe es nicht bereut. Und egal, wo wir uns vielleicht manchmal durchschleppen, wo es brennt, wo es bergauf geht, das, was uns erwartet, die Ewigkeit, ist es wert. Dann wird so manches, mit dieser Perspektive wird so manches kleiner, was dir eine Richtung geben will, die dich von Jesus eher wegzieht. So wie es dir heute geht, gut oder schlecht, hat direkt damit zu tun, welche Perspektive du auf dein Leben einnimmst. Und das, was Jesus dir als Leidenschaft auf dein Herz legt, da wo Jesus sagt, geh, ob du das annimmst oder nicht, das hat direkt damit zu tun, aus welcher Perspektive du drauf guckst. Und ich wünsche dir, dass ganz gleich, in welchem Dienst du stehst oder mal noch gehen wirst mit Jesus, du aus diesen Perspektiven drauf guckst. Diese Kraft, die in dir lebt. Dass Jesus neben dir steht, mit dir geht. Und dass dein Ziel nicht ist, dass du alles mal richtig gemacht hast, sondern der Ewigkeit ankommst. Und dafür will ich beten. Jesus, ich danke dir sehr. Ich danke dir sehr, dass du mit uns stehst in unserem Leben. Und ich danke dir sehr, dass du nicht auf das guckst, was vor Augen ist. Samuel damals dachte, dass die 7 Brüder, die David hatte, alle bessere Könige wären als der 8., der David dann. Aber der David war's. Jesus, ich bitte dich, dass wenn wir aufeinander gucken als Christen, mit denen wir zusammen in deinem Reich dienen, wir nicht nur das Äußere sehen, sondern dich erkennen. Welche Kraft du in dem anderen bist, mit dem wir zusammen an deinem Reich bauen und dass wir es bei uns selbst immer wieder entdecken. Jesus, ich bete für jeden, der unter uns heute ist, der vielleicht einen Dienst für dich gerade an den Nagel gehängt hat, weil er sagt, ich kann es nicht mehr. Zu viel Frust oder genervt ist davon, was auch immer. Ich bitte dich, heb ihn auf, heb sie auf. dass sie genau das erfahren, was Schadrach, Meshach und Abednego erlebt haben. Du stehst mittendrin. Und Jesus, ich bitte dich, mal uns immer wieder neu vor Augen, diese Herrlichkeit, auf die wir zugehen, die Ewigkeit bei dir, mit dir Gemeinschaft zu haben. Das ist ganz gleich, was wir heute erleben, wo wir heute durchgehen, wie es in unserer Gesellschaft zugeht, dass nicht das Äußere uns die Richtung gibt, in die wir denken, in die wir fühlen, in die wir gehen, sondern dass dein Wort, dass du uns die Richtung gibst. Amen.